zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch zu einer Sonderfolge. Und zwar zu unserem ersten Live-Podcast, der bei Podcast am Berg Ende März aufgenommen wurde. Mit mir auf der Bühne saß Gesundheitsexpertin Miriam Wechner. Sie ist selbst Podcasterin von Sonne im Herzen und Regenbogen im Bauch. Wir haben uns Gesundheitstrends aus dem Internet angeschaut und besprochen, ob diese wirklich sinnvoll sind und man sie anwenden sollte oder ob es sich dabei lediglich um einen Hype handelt. Wirklich spannende Themen sind dabei, von Trance Dance über Proteinkaffee oder Eisbaden. Also hört rein. Viel Spaß.
So. Hallo.
Hallo, Miriam.
grüß euch. Wir haben ja Glück, dass die Miriam heute da ist. Es hätte auch anders ausgehen können. Die ist erst gestern von der Ostsee wieder her gereist. Du warst auf einem Trance Dance Workshop.
Genau.
Was ist denn das genau?
Trance Dance, das ist vielleicht schon der erste Gesundheitstrend oder der erste Trend, der jetzt wieder ein bisschen populärer wird. Und zwar im Endeffekt war ich jetzt an der Ostsee 5 Tage lang zum Tanzen tatsächlich. Und beim Trance Dance geht es darum, du bist mit Augenbinde, du hast unterschiedliche Musikstile, die sehr zum Teil heftig sein, zum Teil sehr episch, extrem leise. Dann hast du wieder Violinen, dann hast du wieder voll Balla Balla und dazu tanzt du. Und ja, findest einfach zu dir selber. Das ist Trance Dance.
Aber hat das auch einen gesundheitlichen Nutzen oder ist das nur unter Anführungszeichen spirituell?
Ja, tatsächlich, man kann das jetzt über verschiedene Blickwinkel anschauen. Also logisch, man kann es vielleicht spirituell anschauen. Man kann es aber auch über einen Gesundheitsfaktor anschauen, da, warum ich es ja eigentlich auch gemacht habe. Weil es ist was sehr Intuitives. Also du fängst wieder an, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Du kommst in Bewegung und das ist eine Bewegung, die du vielleicht schon ganz, ganz lang nimmer gemacht hast und vor allem mir, wo wir viele sitzen, wo wir viele in der Kastel einschauen, also immer in irgendeinem Computer, in einem Smartphone oder sonst irgendwas, da geht so viel im Menschen verloren. Und wenn du aber anfängst, wieder zu tanzen und dich intuitiv zu bewegen, du schüttest einerseits Endorphine aus, du schüttest auf der anderen Seite natürlich auch Dopamin aus und gleichzeitig regulierst du aber auch dein Nervensystem. Und das ist halt unter anderem Trance Dance. Und was du ja noch machst, du kriegst wieder ein bisschen ein anderes Gefühl für dich selber. Weil was ich ja ganz viel beobachten darf, ist, dass ganz, ganz viele Menschen irgendwie so die Anbindung zu sich selber verloren haben. Und durch das Trance Dance bist du mal mindestens eine Stunde mit dir beschäftigt beim Tanzen und ja, entdeckst wieder andere Seiten von dir. Und das, genau.
Also da kommen aber auch Emotionen hoch, oder?
Ja.
Gute wie schlechte.
Ganz genau. Also wenn du eine Stunde lang mit dir beschäftigt bist, du gehst immer in einen Tanz ein mit einer Intention zum Beispiel. Was sind meine Talente? Was ist meine Vision? Was ist vielleicht meine Stärke? Oder was ist mein innerer Verhinderer? Oder was auch immer du für Intention mitnehmen willst. Und die Musik und die Bewegung, die lässt Emotionen außer. Also das kann dann einmal sein, dass vielleicht voll die krasse Wut rauskommt oder eine Frustration vielleicht über Situationen in deinem Leben, aber es kann natürlich auch sein, und das kennen wir ja bei Musik auch, dass du dann auf einmal das Gefühl hast, boah krass, mir geht jetzt mal ein richtiges Herz auf, ich spüre wieder eine krasse Dankbarkeit und ich merke einfach auch wieder, dass das Leben schön ist. Also es geht in beide Richtungen ein, meistens auch in einen Tanz, dass du zuerst einmal so voll, boah, scheiße, und danach bist du so boah, einfach beseelt und ja, reguliert, entspannt tatsächlich.
Verbunden. Das mit den Emotionen kenne ich vom Breathwork.
Ja, genau.
Das ist ja auch gerade eigentlich ein Trend, also genau. Wo man eine Stunde mit verschiedenen Atemtechniken eigentlich meditiert. Und da kann es aber danach auch so sein, weil es so ein großes Gefühl von Befreiung und Loslassen ist, dass man dann tatsächlich im Polster rein weint oder schreit oder was
ganz
auch
genau.
Immer da halt hochkommt. Ist der gleiche Effekt wahrscheinlich, oder?
Genau, also ich habe auch Breathwork, mache ich auch schon seit 5-6 Jahren und ich habe mir gedacht, ich würde auch gern sowas in die Richtung machen, vor allem eben auch dann für mich in der Arbeit, für meine Klientinnen, aber irgendwie wollte ich nicht Breathwork lernen, sondern ich wollte was anderes machen, was Trance Dance ist was, sagen wir mal, hat mehr weibliche Energie, mehr noch ruhigere Energie und noch vielleicht anders verbindend, aber im Endeffekt hat es fast eben den gleichen Effekt. Du gehst ja oft mit der Atmung ein, also du startest ganz gerne mal mit der Feueratmung zum Beispiel, also wo du so machst, damit du halt schneller reinkommst in Kombination mit dem Rhythmus und aber im Endeffekt genau hast ähnliche Ergebnisse, aber du kommst über einen anderen Weg zu dir.
Und es läuft aber alles auf die Vagusnerv-Regulation oder Stimulation raus, oder?
Ja, der Vagusnerv spielt sicher eine Rolle. Warum? Eben, das ist vielleicht eh schon unser zweites Thema, wo wir so ein bisschen eintauchen können als die Frage. Ich glaube, wir hören das ja oder lesen das immer und überall mittlerweile auf Instagram, Nervensystemregulierung, Vagusnerv und Co. Und was machst du eben davor? Pushst du die meistens drüber? Das machst du zum Beispiel auch beim Eisbaden, werden wir nachher auch noch drüber reden. Und danach regulierst du die langsam. Über den Vagusnerv kannst du ja aktivieren, indem du atmest eben, indem du anders atmest, indem du bewusst atmest. Und schlussendlich, wenn du den Vagus stimulierst, das ist ja ein Teil von unserem parasympathischen Nervensystem, sprich von unserem Entspannungssystem, dann können wir halt wieder entspannen. Und dann, so wie du zuerst ja schon gesagt hast, auf verschiedenen Ebenen. Einerseits sagen wir mal auf körperlicher Ebene, man merkt, boah, geil, die Muskulatur, die entspannt sich, ich werde ein bisschen lockerer. Andererseits aber auch auf mentaler und emotionaler Ebene.
Verläuft der Vagusnerv, dieser Nervenstrang, auch hinter den Ohren? Mm. Ist das dasselbe? Ja, genau. Weil mein Osteopath zum Beispiel redet immer, wenn man gestresst ist, so, oder ich bin jetzt nervös vor dem Podcast, sollte man, das kann ich euch jetzt nicht zeigen wegen die Kopfhörer, aber man sollte die Ohrläppchen vom Kopf wegziehen, keine Ahnung, ein paar Minuten oder so, bis man ein Pochen spürt, also sprich, bis man einen Puls spürt. Und dann wird man eigentlich ganz ruhig, weil da wieder mehr Fluss herrscht dann, oder?
Ja, was ja vielleicht interessant ist, ich habe vor ein paar Wochen in Roli bei mir im Podcast gehabt, da ist ein Neuroathletiktrainer, ich glaube, der war auch schon mal bei dir im Podcast oder bei euch im Podcast, im Gut-zu-wissen-Podcast. Und der sagt ja zum Beispiel auch, er stimuliert den Vagusnerv eben über die Ohren, so wie du auch sagst, aber mit so einer Art elektrischen Zahnbürste. Also es ist die originale elektrische Zahnbürste, aber für daheim kann man es auch so machen. Und die Vibrationen, die aktiviert eben genau den Nerv. Und der Nerv ist eben der 10. Hirnnerv, aber er ist jetzt nicht nur im Kopf- oder Hirnbereich oder Gesichtbereich, so wie eigentlich die meisten Hirnnerven, sondern er ist wie ein Vagabund und geht durch den ganzen Körper. Also zumindest bis zum Darm. Also er stimuliert unter anderem auch den Darm. Er stimuliert den Herzschlag oder was ich immer total spannend gefunden habe oder immer noch finde in der Praxis oder jetzt mit meinen Klientinnen, ein Kloß im Hals zum Beispiel. Also wenn man das Gefühl hat, boah, ich kann voll schlecht schlucken oder ich habe so einen richtigen Druck auf der Brust. Jetzt kann man natürlich aufs Energetische eingehen und vielleicht auf die Chakren, aber die lassen wir heute mal aus. Aber gerade der Vagusnerv, der hat auch da eben so seine Finger im Spiel oder seine Ausläufer und hat da einen Einfluss drauf. Eben auch alles, was mit Kiefer zu tun hat, also dieses klassische Zusammenbeißen oder halt eben dann auch Herzschlag, die Atmung und halt die Verdauung. Der Vagus ist ein Vagabund, darum heißt es so, und der schaftelt auf gut Tirolerisch da überall ein bisschen. Eine.
Würdest du dann, weil du vorher das Gerät, was ein bisschen wie die elektrische Zahnbürste ist, würdest du es empfehlen? Also ich habe mir das schon angeschaut, das schaut ein bisschen aus wie kleine Kopfhörer.
Ja, genau.
Und das geht halt genau da bis hinterm Ohr und da vibriert es dann wahrscheinlich, oder?
Genau.
Würdest du das empfehlen?
Sagen wir so, ich habe es selber nicht da, vielleicht als Antwort. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, wie man Vagusnerv aktivieren kann und stimulieren kann. Und wenn jemand das Gefühl hat, boah, ich brauche da irgendwie ein Tool dazu, dann kann man das auf jeden Fall probieren und einmal schauen, ob das für einen passt. Aber am Ende, so wie du sagst, reicht es ja eigentlich einmal, sag mal, um die Ohren sich vielleicht zu behandeln, so kleine stehende Kreise zu machen, zu massieren, geht da ganz gut im Kieferbereich. Oder was halt noch also extrem günstig oder gratis eigentlich ist eben die Atmung. Also bewusste, tiefe Atemzüge nehmen und da kann man ruhiger mal 4 Sekunden einatmen, dann haltet man das zum Beispiel 4 Sekunden, atmet 4 Sekunden aus und haltet es wieder. Das nennt man Box Breathing oder du kannst sogar die Atmung noch mehr verlangsamen und das kannst halt, das ist halt schön, das kannst du halt immer und überall machen. Das ist eine schöne Option. Was der Vagus auch total gern mag, ist sämtliche Reize über, also Körperberührung. Also selbst wenn wir uns jetzt halt vielleicht, weil wir da oben sitzen, das Gefühl haben, boah, ich bin ein bisschen aufgeregt, dann kann ich mir einfach mal so über die Oberarme streichen oder vielleicht über die Oberschenkel und dann stimuliere ich den Vagus. Vor allem, was ich dann immer automatisch tue, ist tiefe Atemzüge nehmen. Wärme, Kälte mag er auch total gern, also nicht nur im Eisbaden, sondern auch zum Beispiel Wärmereize über eine Wärmflasche im Bauchbereich oder eben auch mal Kältebads auf dem Bauch, Augen-Yoga, falls ihr schon einmal wer gehört hat.
Na, wie geht das?
das ist einfach, also du schaust immer, dass die Nase vorne ist und du schaust einfach nach links, nach rechts, links, rechts. Du kannst auch oben, unten oder in die Diagonale schauen. Also langsam auf alle Fälle. Du wirst irgendwann Gähnen anfangen und dann merkst du, ah, okay, jetzt bin ich so in dieser Entspannung. Oder was auch noch interessant ist, für uns funktioniert es jetzt gerade nicht so gut, aber für die, was heute auch zu hoch und da oben am Hordel, mal wahrzunehmen, wo die Geräusche im Raum herkommen. Also vielleicht hört man da vorne noch, wie ein Geschirr halt klappert und da hinten schreit wer, da in der Mitte sind wir und man hört halt irgendwie aus verschiedenen Richtungen Geräusche. Und wenn man sich auf das konzentriert, wo es herkommt, dann stimuliert man auch einen Vagusnerv. Also die elektrische Zahnbürste oder Anführungsstricheln ist natürlich eine Option, ja, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Oder riechen, also riechen ist auch mega schön, wenn man vielleicht, sag mal, ich mag total gern, also ich liebe ja guten Kaffee, wenn er frisch gemahlen ist und dann mal so einschnuffeln, das aktiviert wieder ein Vagus, oder wenn man vielleicht Lavendelöl oder Rosenöl oder wenn man irgendwas hat, so Roll-Ons und da dran riechen, logisch, man nimmt wieder tiefe Atemzüge, aber dann ist man in der Vagusstimulation drinnen und Vagus ist vielleicht, wie gesagt, heutzutage auf Social Media neu, aber also ich mache das schon seit, glaube ich, über 10 Jahren. So neu ist es gar nicht da.
Da bleiben wir, glaube ich, bei der Atmung. Die Atmung ist ja auch wichtig beim Eisbaden, oder? Damit man einfach länger aushaltet. Aber muss man eigentlich so lange aushalten oder reicht es eigentlich? Also ich würde jetzt zum Beispiel nur einfach bis zu die Oberschenkel reingehen, kurz warten, ein paar Sekunden und dann wieder rausgehen. Reicht das schon oder muss man schon gescheit untertauchen und da 5 Minuten verharren?
Bist du schon mal dran gewesen
im Eisbad? Nein, in einem Bergsee, in einem zugefahrenen See habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut.
Aber sonst so Backersee, so wie es jetzt langsam wird, bist du schon mal reingegangen?
Nein.
Okay, ja gut.
Bergsee war das höchste der Gefühle, aber im Juli.
Ah ja, okay, ja gut, das kann aber schon auch noch ein bisschen kalt sein, auf jeden Fall. Eisbaden, gibt es natürlich mehrere Antworten dazu. Was ich immer empfehle ist, wenn man Eisbaden geht, dann soll man sich Zeit nehmen. Vor allem, wenn man das erste Mal geht, sollte man mit jemandem gehen, der sich auskennt. Das war auch immer schön. Und wenn ich mit meinen Klientinnen Eisbaden gehe, dann gehe ich immer auch wieder in der Ruhe. Das heißt, Vagusaktivierung, das heißt, einatmen, Fokus auf die Ausatmung legen, also immer länger ausatmen wie einatmen, weil einatmen tut man eh automatisch und wenn du ins Wasser gehst und du denkst so, kalt, also merkt man eh schon, du atmest dann nicht mehr gescheit und das ist dann auch oft der Grund, warum du dann schwummrig wirst oder dich unwohl fühlst oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn man Eisbaden geht, langsam reingehen, weil so langsam du reingehst, so langsam gehst du dann auch wieder raus und auf die Atmung konzentrieren. Das ist, also es gibt natürlich noch ein paar andere Gedanken, aber das ist einmal so das Allerwichtigste. Und wenn man rein ist, sage ich am Anfang immer, lass mal die Hände außerhalb vom Wasser, weil die Hände so sensibel sind, dass wenn du, das merkt man richtig, wenn du die Hände außerhalb vom Wasser hast und du stehst im Wasser und dann tust du sie ein, in der Pumpe hat das Herz gleich nochmal näher und darum sage ich immer, hey, lass dir da einfach dabei und am Anfang 1 Minute, 2 Minuten und jeder, der mit mir das erste Mal Eisbaden geht, den schicke ich nach 2 Minuten wieder aus, weil länger nicht immer bedeutet, dass es besser ist.
Aber du sagst, die Hände herauslassen, ich kenne das von Bekannten, die dann gemeint haben, sie haben danach nur eine halbe Stunde bei den Füßen das Gefühl gehabt, dass sie abfrieren.
Ja, voll.
Sollte man da Socken anziehen oder irgendwas?
Genau, also was du vielleicht machen kannst, ist danach, du gehst raus, also was vielleicht auch interessant ist für alle, die das erste Mal Eisbaden gehen, wenn du reingehst, du hast echt das Gefühl, boah, das tut so weh in den Füßen, da berichten halt ganz, ganz viele. Und da sage ich immer, hey, atme es weg. Also ja, nimm es wahr, aber sag deinem Körper auch, dass jetzt gerade alles gut ist, weil das ist so eine bedrohliche Situation, dein Körper weiß ja gerade noch nicht, dass du das mit Absicht machst und dass du das kontrolliert machst. Also atme es weg und nach ungefähr 30 Sekunden hören die Nadelstiche in den Füßen auf.
Hilft es, wenn ich irgendwie an eine warme Südseeinsel denke?
Kannst du auf jeden Fall probieren. Also ich probiere immer im Hier und Jetzt zu sein. ich habe es jetzt so noch nie probiert, aber ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt Richtung Mentaltraining gehen, eine coole Möglichkeit. Na und eben lass dir dann Zeit und wenn du rauskommst, bitte nicht sofort ins warme Wasser, also bitte nicht sofort warm duschen oder heiß duschen, weil dein Körper, und das soll ja der Effekt vom Eisbaden sein, das soll das wieder selber regulieren. Also die Gefäße gehen zu, das ist ja auch ein Teil vom Eisbaden, warum man es macht, weil einfach die Gefäße Elastizität besser wird, ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, nicht für alle, aber ich sage jetzt mal, wenn wir es jetzt ins Positive framen, und wenn du rauskommst, sollen deine Gefäße wieder selber aufgehen können. Mhm. Und wenn du jetzt duschen gehst zum Beispiel, also du kannst warme Socken anziehen, das war ja deine Frage, das ist voll okay, zieh dich danach warm an, beweg dich ein bisschen, da gibt es ein paar so Bewegungen, so wie ein Horse Dance, wo man wirklich nochmal in Bewegung gehen kann, ein bisschen in die Hocke gehen kann, damit der Körper wieder stimuliert wird. aber gib deinem Körper Zeit und gib ihm die Zeit, was er braucht. Und wenn du 2 Stunden später immer noch so nur dumm bibberst, dann weißt du, dass es zu lang war.
Okay. Mhm. Du hast mir aber im Vorfeld gesagt, dass man jetzt nicht Eisbaden gehen sollte, wenn man einen total stressigen Tag gehabt hat oder wenn man einfach unruhig ist.
Ja, genau. Also meine persönliche Empfehlung einfach. Also vielleicht muss ich da dazu sagen, ich habe einfach viele Menschen, die ich begleiten darf, die einfach overstressed sein, die halt einfach so ständig in einem Fight-or-Flight-Mode sein, die einfach keine gute Stressregulation mehr haben. Und jetzt hört man das halt, mach geil, nächstes Biohacking-Tool, ich sollte jetzt unbedingt Eisbaden gehen, weil Longevity und gesund und weiß ich nicht was alles. Und denen kann es dann zu stressig werden, weil der Körper das halt einfach nicht mehr regulieren kann. Und da kann es dann schon einmal sein, dass, also ich habe auch Klientinnen gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, scheiße, oder sie haben gesagt, nach dem Eisbaden geht es mir immer noch schlechter. Ich habe noch weniger Energie, ich fühle mich richtig schlecht. Und das ist dann einfach zu viel. Und wir haben auch im Vorfeld drüber geredet, gerade Frauen und Zyklus zum Beispiel, sagt prinzipiell, wenn du stabil bist, wenn es dir gut geht, kannst du immer Eisbaden gehen. Du musst aber auch nicht jeden Tag 10 Minuten gehen, bei Gott nicht da. Also das ist überhaupt nicht notwendig.
Aber bei BMS vielleicht gerade keine gute Idee.
Ganz genau. Also wenn du Richtung 2. Zyklusphase kriegst und du hast Periodenbeschwerden und sonst irgendwas, ich meine, kann man sich auch wieder anschauen, woher das kommt. Aber dann ist genau das Eisbaden halt wieder super stressig. Und eigentlich bin ich jetzt echt direkt und sage, unnötig.
Hat eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte in der Früh 2 Minuten eiskalt duschen, statt Eisbaden, weil es halt schneller geht, weil ich es daheim machen kann, hat das denselben Effekt?
Ja, also ob es jetzt 100%ig den gleichen Effekt hat, kann ich da jetzt nicht fix beantworten, aber es hat auf jeden Fall ähnliche Effekte. Deine Hormone werden freigesetzt, eben auch wieder Adrenalin, Noradrenalin, Endorphine, Dopamin, es wird alles freigesetzt. Wenn du in deiner Balance bist, eben, dann kannst du auch danach wieder weiter gut das Nervensystem ausbalancieren. Du bist natürlich wacher danach, macht natürlich auch Sinn. Also der Effekt ist sehr, sehr ähnlich. Und was ich beim Eisbaden eigentlich für mich als Miriam am spannendsten finde, ist mittlerweile der mentale Faktor. Weil mittlerweile weiß ich habe früher kaltes Wasser ja gehasst und fast schon ein Trauma davon gehabt, aber irgendwann habe ich dann angefangen und ich finde es einfach so cool, also, dass ich es machen kann. Also und so kontrolliert einfach. Ich habe immer so in meinem Kopf, oft, wenn ich irgendwelche inneren Verhinderer habe oder Themen, dann sage ich mir immer, Miriam, du kannst sogar Eisbaden, dein Körper haltet das aus. Und wir haben zum Beispiel letztens auch 5 Tage voll gefastet, also das sprengt vielleicht halt auch in Rahmen, aber war krass, sogar das geht, in guter Vorbereitung, in guter, wenn du gut ausgeglichen bist, dann kannst du Eisbaden, dann kannst du voll fasten, dann kannst du mal lange Sporteinheiten machen, wenn danach auch wieder die Regeneration passt. Und das finde ich halt für mich als mentalen Faktor extrem stark.
Und je öfter du es machst, also wenn ich jetzt jeden Tag eiskalt duschen gehe in der Früh, dann wäre ja das Eisbaden dann länger aushalten, oder?
Ja, wie gesagt, länger ist eigentlich so gar nicht der Sinn oder gar nicht das Ziel, aber es wird einfach leichter fallen. Also ich gehe ja nicht jeden Tag, obwohl wir direkt am See wohnen, sondern ich gehe immer wieder mal so wirklich on point, meistens wenn wir Besuch haben. Und ich habe aber keine inneren Verhinderer mehr. Ich gehe halt dann. Ich spüre trotzdem die Kälte. Ich war jetzt auch in der Ostsee und habe mir auch gedacht, Halleluja, wie kalt kann die Ostsee sein? Das habe ich jetzt gar nicht so am Schirm gehabt. Aber ja, ich kann es halt. Also es geht. Und das ist halt eher so dieser Gewöhnheitsfaktor, weil schlussendlich der Kopf sagt immer, na, kalt. Aber du weißt, okay, jetzt reguliere ich mich über die Atmung und dann mache ich halt einfach.
Jetzt beim Kaltduschen ist man auf jeden Fall danach wach.
Ja.
Wo man auch wach ist oder ich immer wach werde, ist, wenn ich Kaffee trinke. Und mir hat es jetzt da in die Timeline immer wieder den Proteinkaffee als neuen Trend reingespielt. Das habe ich dir dann erzählt und du machst das seitdem auch jeden Tag. Also trinkst du in der Früh immer Proteinkaffee jetzt. Was hat das für einen Effekt? Ist das sinnvoll?
Ja, also danke dafür übrigens. Ich habe den Proteinkaffee so gar nicht am Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. Und dann bist du da ums Eck gekommen damit. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt einmal, habe ich wirklich recherchieren müssen. Hä, was ist eigentlich Proteinkaffee wirklich? Habe heute auch schon getrunken, wo ich jetzt hergefahren bin, weil ich muss ehrlich sagen, es schmeckt einfach so gut. Also ich habe jetzt einfach, also was ist ein Proteinkaffee? Ich meine, es gibt fertige Mischungen, das ist klar.
Aber das ist meistens Zucker drinnen, oder?
Genau.
Möchtest du wahrscheinlich ohne Zucker?
Genau, also ich habe zum Beispiel jetzt einfach ein Eiweißpulver, wo kein Zucker drinnen ist. Ich tue immer Glycin ein, vielleicht hat das schon einmal wer gehört, das ist Aminosäure, die ein bisschen süßlich schmeckt, damit es halt auch einfach, ja, nochmal, es schmeckt dann wie Urlaub, sage ich einmal. Und im Endeffekt schüttelst du da halt dein Proteinpulver auf. Und also ich mache es mit Mandelmilch und dann halt in Kaffee rein. Und bei mir ist es halt so, dass nicht, dass ich jetzt mega viel Kaffee trinke, aber es hat wirklich meinen Kaffeekonsum reduziert, weil ich halt jetzt immer halbe mache. Und was ist der Effekt dahinter? Gut, einerseits, du hast gesagt, es macht dich wach. Hey, klar, es ist so ein bisschen dieser Kick. Er stabilisiert die Blutzuckerkurve. Haben wir zwar auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht.
Aber damals hast du immer gesagt, man soll in der Früh Eierspeis essen.
Aber Eiweiß ist Eiweiß.
Also, genau. Aber jetzt, ich bin zum Beispiel keine Frühstückerin, ja, würde ich das mit dem Proteinkaffee auch hinkriegen.
Ja, oder? Genau. Also stabilisiert die Blutzuckerkurve. Wenn du solltest halt morgens irgendeine Art von Eiweiß konsumieren, sagen wir so. Ich bin immer ein Fan von Eier, weil ich mag eigentlich gern was beißen und was kauen. Aber wenn man sagt, so wie du, weil ich kann einfach nicht frühstücken oder ich will es nicht oder ich keine Zeit oder irgendwas, nachher ist das auf jeden Fall auch eine schöne Option. Genau, und eben durch das, du bleibst meistens länger satt. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Hormonthematik eingehen, es reguliert auch deine Hormone dann, also vielleicht für Frauen und für Männer auch die Stresshormone werden reguliert. Also es hat so gesehen schon extrem viele schöne Faktoren. Und für mich, wie gesagt, schmeckt es einfach wie Urlaub.
Okay, ich werde es ausprobieren auf alle Stelle. Nein, ich habe es gar nicht probiert. Ich habe es dir nur gescheit erzählt, aber nie selber ausprobiert. ja, schön. Du Miriam, wir sind schon am Ende von unserer Zeit. Es ist voll schnell gegangen.
Krass, ja. Krass.
Also, vielen Dank
Fürs danke.
Nette Gespräch.
Danke dir.
Und jetzt machen wir die Bühne frei für die Nächsten.
Yes.
Danke fürs Zuhören.
Danke.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.